the author of Emacs, GCC, GDB, and the GNU Public License, and thereby...
No, it's the GNU General Public License.
Herzlich willkommen hier bei LoRa 92 für das Chaos Radio München ist wieder mal on air. Ja, heute mit im Studio mal wieder eine etwas größere Besetzung, nämlich unter anderem F. Plätz.
Hallo.
Oder Andi.
Genau, wie immer.
Ja, und meine Wenigkeit Martin. Ja, heute ein etwas größeres Thema wieder mal, nachdem wir letztes Mal irgendwie da nur hauptsächlich drüber gesprochen hatten. Was haben wir letztes Mal gesprochen? Über Veranstaltungen und Neuigkeiten, genau. Schon so lange schon wieder her. Ja, was haben wir denn diesmal dabei, Andi?
Open Source und freie Software oder eben andersrum.
Wunderbar. Tja, dann fangen wir doch einfach mal gleich an. Ja, F-Plätz, du warst ja auch schon mal hier dabei. Kannst du vielleicht echt mal kurz mal vorstellen nochmal, weil ich glaube, nicht mehr alle kennen dich.
Ja, hallo, ich bin der F-Plätz. Ich bin schon einige Jahre im Chaos Computer Club und studiere hier nebenbei Informatik. Und bin schon seit etwas längerem in der Open Source Szene aktiv. Und ich denke, deswegen kann ich auch einiges darüber erzählen.
Genau, also es sind ja vorhin schon zwei, eigentlich drei englische Fremdwörter gefallen, Software, Open und Source. Ich denke, wir beziehen uns jetzt erstmal auf das Erste. Was ist denn eigentlich Software?
Genau, Software ist im Gegensatz zu Hardware, was die physikalischen Bestandteile des Computers sind, ist Software das nicht-physikalische im Endeffekt. Das ist, sind die Anleitungen, nach denen der Computer im Endeffekt rechnet.
Also die meisten nennen das wahrscheinlich Computerprogramm, also sowas, genau. Vom Betriebssystem, sei es Linux, sei es Windows oder eben Texteditoren, also Word,
dein
Internet Explorer.
Genau, dein Internetbrowser, das ist die Software. Und da ist es eben wichtig zu verstehen, Software wird mit in der Regel in Programmiersprachen geschrieben. Es ist so ein bisschen angelehnt an die echte Sprache. Und Programmierer benutzen eben das, um dem Computer zu sagen, was er zu tun hat. Und das Interessante dabei ist, während so Programmiersprachen im Prinzip so ein kleiner Text ist oder ein Programmcode so ein kleiner Text ist, den man einfach lesen kann, so als Mensch gibt es den Maschinencode, den der Computer versteht, den man als Mensch nicht lesen kann.
Genau, also ganz am Anfang konnte man Computer sozusagen nur mit dieser Maschinensprache programmieren, aber das ist halt einfach lästig. Also du brauchst halt Faktor 20 bis 30 oder so, um sowas wirklich effizient zu programmieren. Zeit, also du brauchst einfach viel, viel mehr Zeit, wenn du das direkt in jeden einzelnen...
Genau, wenn ich zum Beispiel eine einfache mathematische Formel implementieren will, also das programmieren will im Endeffekt, sodass irgendwo ein Ergebnis rauskommt, dann kann es sein, dass ich in normalen Programmiersprache eine Zeile schreibe mit vielleicht 20 Zeichen und in dem Maschinencode, man nennt den auch Assembler, kann sein, dass es irgendwie 20 Zeilen sind und mit sehr kryptischen Befehlen eben. Und das kann man eben als Mensch nicht verstehen. Deswegen schreibt man in einer idiomatischen Sprache, die man als Mensch versteht und wo man auch irgendwie damit denken kann und in den Strukturen denken kann und nicht so hart auf Maschinen eben darunter.
Genau, also es passiert dann meistens auf Englisch oder so in der Richtung.
Genau, wobei es auch deutsche Programmiersprachen gibt, lustigerweise.
Ja, aber in der Praxis wird es nicht.
In der Praxis wird es nicht eingesetzt, genau.
Aber das heißt, wenn ich was ändern möchte, dann brauche ich eigentlich diesen Quellcode.
Genau. Und das Interessante dabei ist eben, bei den ganzen Software, die man so bekommt, von Microsoft zum Beispiel, Windows oder auch Word, bekommt man eben nicht den Source Code dazu. Das heißt, man kann nicht nachschauen, wie die Software funktioniert. Man kann nicht Bugs, also Fehler fixen, die man irgendwie findet. Oder einfach nur erweitern, wenn man zum Beispiel noch eine extra Funktion einbauen will. Das kann man im Maschinencode zwar theoretisch auch machen, aber es ist sehr, sehr aufwendig.
Wieso denn?
Weil man das eben, um das zu verstehen, muss man wirklich den gesamten Code lesen. Und dann musst du aber Millionen Zeilen von Code lesen. Und das kann man als Mensch sich einfach nicht mehr merken. Es gibt zwar Tools, um das zu vereinfachen, aber es ist wirklich schwierig.
Also man muss das sich so vorstellen, in Maschinensprache ist so eine einfache Aufgabe wie 5 plus 1 sind da irgendwie 6 Zeilen, was man im Quelltext als eine Zeile schreiben kann und sofort versteht, weil man halt einfach Pluszeichen sieht und also man erkennt einfach als Mensch das ein Pluszeichen, man erkennt, das sind Zahlen und dann kann man das ausrechnen.
Genau. Wobei es natürlich so Freaks gibt, sogenannte Reverse Engineer, die eben versuchen, den Quellcode zu verstehen und dann zu verstehen, wie das funktioniert und eventuell Sachen zu verändern. Das ist zum Beispiel die Cracker-Szene, wo sich Leute einen Spaß draus machen, irgendwie den Kopierschutz von Programmen zu umgehen, indem sie einfach den Maschinencode direkt abändern.
Genau. Und damit sind wir eigentlich auch schon bei den zweiten zwei Begriffen, also Open und Source. Steht einfach für offene Quellen, also Quelltext.
Der Programmcode.
Das ist genau das. Also wenn man Open Source Software hat, dann bekommt man sozusagen zu seiner Software, die man kauft oder sonst irgendwo bezieht, eben den Quelltext mit dazu und kann dasselbe Änderungen vornehmen. Genau, und diese Begriffe überhaupt sich definiert haben, wie das entwickelt haben und so weiter, wollten wir jetzt ein bisschen was zur Geschichte von Software und so weiter erzählen.
Genau, so wirklich angefangen hat das Ganze in Amerika in den 60er, 70er Jahren. Da hat sich vor allem MIT so eine kleine Gruppe gebildet, die da so einen Model Railroad Club betrieben haben, also so ein kleines Modelleisenbahn im Endeffekt, ja. Die sich einen Spaß draus gemacht haben, dran rumzutüfteln und dran zu arbeiten. Und jeder konnte irgendwie was dran bauen. Und irgendwann kamen dann diese großen Computer. Es waren früher ganz große Räume von irgendwie Rechenmaschinen, die extrem heiß waren und Geräusche gemacht haben, also, und keine Ahnung.
Halbes Fußballfeld, keine Ahnung.
Bis dann Anfang der 70er Jahre kleinere Computer kamen und wirklich so Terminals und die Leute dann von ihrer Modelleisenbahn wegkamen und dann die Computer benutzt haben und teilweise auch Computer für die Modelleisenbahn benutzt haben, wirklich Spaß dabei hatten, den Computer zu benutzen, um die Signalanlagen zu steuern, um die Züge automatisch fahren zu lassen in dem festen Zeitplan und so. Das war wirklich so der Hacker-Spirit, der da damals am MIT entstanden ist.
Muss man sich natürlich schon fragen, was sind denn das für komische Leute da am MIT? Was ist denn das MIT überhaupt?
Was das MIT ist, das ist das Massachusetts Institute of Technology, einer der Elite-Universitäten der USA. Und das MIT ist spezialisiert eben auf die ganzen Ingenieursdisziplinen, unter anderem damals auch Mathe und die ersten Anfänge von Informatik.
Ja, ansonsten gehört zu der Ingenieurdisziplin halt das ganze Bauwesen oder macht
ja,
das auch?
Ja, Physik auch.
Ja,
zum Beispiel, der Gründer der freien Software war eigentlich Physiker, der hat Physik studiert.
Ja.
Okay. Und der war eben da auch, es war Richard Matthew Stallman, von dem das Intro im Endeffekt war. Ja. Der auch unter den Leuten war und irgendwann hat er halt gemerkt, dass er nicht mehr reinpasst. Er hat an der Uni einen Job gehabt, ganz normal, war halt wissenschaftlich Angestellter und hat halt rumgebastelt. Das Problem war, langsam kam es irgendwie auf, dass Systeme abgeschottet waren. Früher hatten die ganzen Systeme keine Passwörter, man konnte dann machen, was man wollte. Irgendwann wurden dann Passwörter eingerichtet und die ganzen Maschinen abgeschlossen. Und mir hat es nicht gefallen. Und noch, was noch schlimmer war, zu der Zeit, Mitte der 70er Jahre, kamen dann auch die ersten wirklich kommerziellen Softwareprodukte auf. Also früher gab es natürlich die ganzen Großrechner von IBM und Schlag mich tot, die natürlich mit dem Computer im Endeffekt direkt die Software mitgeliefert haben, die drauf gelaufen ist.
Ja.
Man konnte es ja selber noch programmieren.
Also man hat ja damals sogar noch Handbücher bekommen, in denen alles, jede Kleinigkeit irgendwie beschrieben war, wenn der Computer nicht funktioniert hat, dann gab es da so richtige How-Tos, wo man Schritt für Schritt durchgegangen ist und wenn das nicht funktioniert, dann misst mal da mit dem Oszilloskop und nach und dann findet man halt irgendwie den Käfer oder sowas, der sich da eingenistet hat und wieder einen Schaltkreis kaputt gemacht hat.
Der berühmte Bug, genau.
Genau, ein Bug.
Gut.
Ja, aber auf jeden Fall begann sich so diese Szene zu ändern. Es waren vorher als so Hobbyisten, die Spaß daran hatten und langsam wurden natürlich fertig mit ihrem Studium und haben angefangen halt zu arbeiten. Und was konnten sie? Programme schreiben. Und da hat sich die Community so ein bisschen gespalten, in die Geld verdienen wollten und die halt weiter so die Hobbyisten waren und dran weiter rumgebastelt haben.
Also Geld verdienen wollten wollte eigentlich damals unter anderem Bill Gates.
Bill Gates, ja. Der hat schon relativ früh angefangen, so während seiner Studienzeit, Microsoft zu gründen, mit sehr dubiosen Methoden. Das erste Betriebssystem, das sie hatten, haben sie irgendwie auch nur aufgekauft und dann einfach umgelabelt und weiterverkauft. Also die Anfänge von Microsoft sind auch sehr dubios. MS-DOS war im Prinzip nur, das MS-DOS 1.0 war nur ein umgelabeltes anderes System, das sie einem Programmierer abgekauft haben für sehr, sehr wenig Geld, also voll über den Tisch gezogen haben.
Also rechtlich gesehen war alles in Ordnung, aber halt gesehen, ja. Auf sozialer Ebene ist das nicht ganz unterstützenswert sozusagen.
Wobei genau. Microsoft natürlich da auch ein gewisses Händchen für hatte, sage ich jetzt mal. Sie haben natürlich genau die Sachen aufgekauft, die sie gebraucht haben, wo sie gesehen haben, das funktioniert einigermaßen. Und so ging es ja dann auch immer weiter. Ich meine, irgendwann natürlich mit den Versionen 2 und 3 von DOS haben sie dann natürlich im Grunde auch nur überleben können und dann irgendwann selbst eine eigene Entwicklung anschieben können, weil sie einen Großauftrag bekamen sogar von in dem Fall IBM, wenn ich mich nicht ganz irre.
Ja, genau.
Ich glaube, sie sind da zum Standardbetriebssystem für IBM-Maschinen in der Zeit geworden und ich glaube, IBM war einer der wenigen Hersteller, die so machen, oder?
Man sollte vielleicht IBM sagen, weil IBM zu der Zeit noch vor allem Großrechner war. So Ende 70er, Anfang 80er hat IBM eben den PC erfunden, den heutigen PC, den Personal Computer, wie er damals hieß, hat er eigentlich immer noch. Und IBM hat da zum ersten Mal wirklich so einen Computer erfunden, der heute noch existiert, der im Prinzip die Computerwelt verändert und evolutioniert hat. Und zwar das Ziel war eben, dass wirklich jeder daheim seinen persönlichen Computer hat, den er benutzen kann. Das hat noch eine Weile gedauert, bis es wirklich dazu gekommen ist, aber das war der erste Schritt.
Ich höre gerade wieder so ein bisschen Steve Jobs vor mir auf der Bühne. Das ändert schon wieder alles.
Das ändert alles, ja. Ja, und das Coole war, sie hatten halt dann einen exklusiven Deal mit IBM, dass die Rechner direkt mit MS-DOS ausgeliefert wurden. Und da ging so wirklich das los, Microsoft irgendwie erfolgreich zu werden. Sie hatten vorher schon ein paar kleine Programme, QBasic zum Beispiel, das sie immer noch mitgeliefert haben beim MS-DOS, aber im Endeffekt.
Genau, und RMS, also Stallman, hat das nicht so alles gut gefallen.
Genau, erstmal hat er es noch akzeptiert, was da so ablief, aber dann hat er irgendwann gesagt, ich glaube 1983 war es, er hat keine Lust mehr, hat seinen Job an der Uni gekündigt und hat gesagt, ich schreibe jetzt ein freies Betriebssystem, und zwar ein komplett freies. Man muss.
Also frei im Sinn von Freiheit und nicht Freibier, würde man im Deutschen sozusagen übersetzen, oder?
Genau, deswegen auch Free Software oder freie Software. Im Englischen ist der Begriff Free leider doppelt belegt. Und zwar einerseits kostenlos, aber auch frei, also wie in Freiheit.
Ja.
Vergleich Free Beer, Free Speech.
Genau, dieser Vergleich steht auch noch heute ja über der GPL drüber ja. This is Free Software, Free as in Free Beer.
GBL erklären wir dann nachher.
Ja, genau, aber das kommt jetzt im Endeffekt.
Oh, ja, gut.
Genau, er hat ja gesagt, er will jetzt ein freies Betriebssystem schreiben. Das Problem war, zu der Zeit damals war das am meisten eingesetzte Betriebssystem so in der Uni-Szene Unix. Und das Problem an Unix war im Prinzip frei, man hat den Quellcode bekommen und so, aber es hat eigentlich noch so ein bisschen AT&T gehört und die rechtlichen Situationen waren nicht klar.
Also AT&T war damals also bei uns würde man Post oder Telekom sagen.
Genau, ja, die haben auch so eine Forschungsabteilung gehabt und in den 70er Jahren haben sie halt das Betriebssystem entwickelt. Naja.
Und die Rechte daran sind ja bis heute teilweise noch nicht geklärt gewesen, wie man ja sieht. Ich meine, einige, wenn ihr euch vielleicht mal ein bisschen beschäftigt habt, auch mit der Materie und mal schaut, so SCO oder SCU Linux?
SCO, ja.
SCO Linux. Ich meine, das sind ja auch so Patentrolle, aber auf welche Patente und Erfindungen berufen sie sich? Genau auf die von damals eben, dass sie hier, ja, wir haben doch alles von AT&T gekauft, meins, alles meins.
Ja.
Und ja.
Darauf können wir vielleicht später noch ein bisschen eingehen, was da so im Patentwesen so alles abläuft. Naja, auf jeden Fall hat Stallman gesagt, ja, Unix ist dieses Betriebssystem, das ich da haben will, aber die Rechte waren nicht ganz klar. Also es war nicht klar, darf ich jetzt das Unix verändern, dieses Betriebssystem, oder und verbreiten, oder werde ich dafür bestraft dann irgendwann von AT&T aus heiterem Himmel? Das war halt unklar. Und deswegen hat Stallman gesagt,
selber machen. Genau.
Und er hat angefangen, halt seine Tools zu schreiben. Das erste war Emacs, das er schon lange entwickelt hat, sondern dieser eierlegende Wollmilchsau an Texteditor. Das ist, mit dem man so alles Mögliche machen kann. Man sagt immer, Emacs ist ein tolles Betriebssystem, nur der Editor fehlt.
Ja, also man kann seine Mails damit schreiben, man kann Twitter damit bedienen, man kann Textdateien bearbeiten,
chatten,
natürlich.
Genau, Textdateien. Chatten. Man hat einen Kalender drin, man hat ist alles.
Ja, aber die Lernkurve ist halt total krank. Also, da reinzukommen, ist wirklich, wirklich schwierig.
Naja, auf jeden Fall hat sich dann Stallman gesagt, ja, wenn ich jetzt freie Software schreibe, so wie ich mir das vorstelle, dann muss ich es aber irgendwie schützen. Und deswegen hat er die GPL, die GNU General Public License, geschrieben. Zur Erklärung GNU, also GNU, so wie das Tier. So soll das Betriebssystem heißen. Und zwar steht das für GNU's Not Unix. Also es ist ein rekursives Akronym, weil GNU selber in dem ausgeschriebenen Begriff wieder drinsteht. Das heißt also, GNU ist not Unix, GNU ist nicht Unix.
Ja.
Weil es eben nicht Unix sein soll, sondern was Neues. So, und die GNU General Public License ist jetzt so eine Lizenzvereinbarung, würde man im Deutschen sagen, die sicherstellen sollte, dass seine Software, also die Software, die Richard Stallman schreibt, frei bleibt.
Konkret ist es das Virale, was bei dieser Software-Lizenz sozusagen neu ist. Das heißt, sobald ich die Software verwende, die unter GPL steht, muss mein Zeug auch wieder unter
Ding stehen. Also ja. Wenn man sich das mal ein bisschen genauer anschaut, in der GPL werden im Prinzip vier Freiheiten definiert, die jeder, der eine Software, die unter GPL steht, verwendet oder im Besitz hat, damit machen kann. Und zwar, die erste Freiheit ist, dass man das Programm für alle möglichen Zwecke ausführen kann. Das ist schon mal die Basis. Also ich kann das Programm benutzen, so wie ich will. Die zweite Freiheit ist die Freiheit, die Software zu studieren und herauszufinden, wie sie funktioniert. Dafür ist der Source Code natürlich, der Quellcode, notwendig. Dritte Freiheit ist, dass man Kopien von der Software weiterverbreiten darf. Was auch nicht direkt Gott gegeben ist, dass man es weitergeben darf. Da gibt es genug komische Vereinbarungen. Und die vierte Freiheit ist die, dass man das Programm verändern darf, verbessern darf und einfach damit machen kann, was man will. Also das Programm im Sinne von dem Quellcode, mit dem machen kann, was man will. So. Und das sind die Freiheiten, die die Lizenz gibt. Aber das Virale dabei ist das, dass wenn eine Software oder Quellcode einmal GPL war, muss sie auch GPL bleiben. Das heißt, wenn eine Software einmal unter GPL stand und diese Freiheiten hatte, werden Derivate dieser Software automatisch auch GPL. Und deswegen behalten sie diese Freiheiten, diese vier Freiheiten, diese vier Basisfreiheiten, die Richard Stallman definiert hat.
Also an sich, rechtlich gesehen, kann der Autor das natürlich unter einer zweiten Lizenz auch noch veröffentlichen. Aber
natürlich
müsste dann halt allen anderen Mitautoren, die ihm Patches geschickt haben, also Änderungsvorschläge für die Software, auch fragen, ob die damit zufrieden sind. Deswegen geht es in der Praxis halt. Stimmt es genau, was du sagst? Sobald einmal Software GPL ist und da Leute mit rumschreiben, bleibt es auch GPL.
Genau, und das ist das Virale dabei. Und dann hat eben Richard Stallman angefangen, auf Basis dessen sein GNU-System zu schreiben und hat dann noch die FSF, die Free Software Foundation, gegründet. Also quasi noch so ein Verein, so eine Organisation drüber, die das Ganze managt und Spenden sammeln kann und so weiter. Und ja, es hat sich ganz gut entwickelt. Ende der 90er Jahre oder Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, so um 1990 rum, waren sie fast fertig. Und
also man muss nochmal erklären, was denn das System drumherum ist.
Genau.
Das sind so, so Programme, mit denen man Dateien kopieren kann, mit denen man Dateien umbenennen kann, mit denen man...
Im Prinzip die Basissoftware deines Computers, mit dem du erstmal die ganzen normalen Tätigkeiten erledigen kannst.
So also da können auch Dateisysteme und so weiter dazu, oder?
Genau, aber im Prinzip... die Treiber, um deine Hardware anzusteuern, gehört dazu. Und Hilfswerkzeuge, damit du den Computer sinnvoll bedienen kannst.
Alles, was wir sozusagen heutzutage als Gott gegeben hernehmen, wo wir nicht uns erst Gedanken machen müssen, wo muss ich es mir besorgen, damit ich diese und jene Operation durchführen kann.
Sondern also nein, Gedanken eben nicht sind. Ganz, weil ein großer Teil fehlte nämlich.
Bei dem GNU-System fehlte noch der Kernel. Und das Lustige ist, die GNU-Leute haben sich ein super geiles System überlegt, um den Kernel zu schreiben, was aber leider viel zu komplex war. Deswegen haben sie Jahre gebraucht, diesen Kernel stabil zu kriegen. Hurd hieß der. Und lustigerweise ist bis heute noch keine stabile Version oder keine endgültige Version davon raus. Das ist auch so dieser Gag in der freien Software-Szene, dass das Hurd niemals rauskommen wird. Und bisher hat sich das noch bestätigt in den letzten, wie lange ist jetzt hier, 25 Jahren.
Aber man soll hier nie die Hoffnung verlieren. Es gibt ja noch so ein großes Vaporware-Ding.
Ja.
Vielleicht erinnere ich mich, Duke Nukem 3D. Wie lange haben wir darauf gewartet? Und Leute, es ist rausgekommen. Also noch ist nicht alle Tage Abend. Also,
Martin, aber es ist rausgekommen und es war nicht gut.
Ja.
Und naja,
stand ja auch
nicht. Also für die Leute, die jetzt nicht so in der Game-Szene drin sind, das war so ein Spiel, das ewig angekündigt wurde und ja, jetzt dann eben mal rauskam. Hm?
Genau.
Linux
war der Linux, genau. das ist das andere große Projekt. Und zwar hat 1990 ein Student aus Finnland, Linus Torvalds sein Name, angefangen, eben genau diese vielen Komponente zu schreiben. Und zwar auch nur, weil er sie brauchte. Er wollte sich damals halt mit seinem neu erworbenen Rechner irgendwie in die Uni einwählen und er wollte keine Software kaufen. Oder er hat es einfach selber geschrieben. Er hat angefangen, so einen kleinen Terminal-Emulator zu schreiben und daraus entstanden ist dann der Kernel, den wir im Prinzip heute kennen. Und das ging ganz lustig los, weil Linux ist so ein ganz cooles Beispiel, wie schnell sich sowas entwickelt. Weil Linus Torvalds hat dann irgendwann, ich glaube im August war es 1991, ein Posting im Usenet geschrieben.
Also das Usenet war das damals, was man heutzutage als Forum bezeichnet wird, oder eine Gruppe bei Facebook.
Genau.
Sozusagen, für die Leute, die heutzutage...
Da gab es eine Gruppe für die Entwicklung von Minix, auch so ein freies Unix-System, aber an der niederländischen Uni geschrieben von Andrew Tannenbaum. Man sieht, es ist aus einer Uni, deswegen sehr akademisch und eher nicht für den Praxiseinsatz tauglich. Deswegen hat Linus halt entschieden, ja, da schreiben wir halt einfach neu. Das Interessante dabei war, dass Minix und Linux, wie Linus sein Kernel nannte, beide auf Unix-Prinzipien aufbauten. Und lustigerweise, GNU von Richard Stallman basiert auch auf Unix-Konzepten. Das heißt, man konnte die ganz einfach miteinander verheiraten.
Hat man da, also das heutzutage hat man dafür eine POSIX, gab es den damals schon oder?
Zu dem Zeitpunkt bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Das ist nur eine Standardisierung von Interfaces im Endeffekt.
Also dazu gehört im Prinzip, dass man immer die normalen Schrägstriche verwendet und nicht die Rückstriche wie Windows.
Es gehört aber auch
dazu, dass man keine Laufwerke hat, sondern einen Dateipfad und so weiter.
Wir sind schon wieder etwas weiter unten, weil es nimmt die Interfaces von der Basiskomponente, die ganz am Anfang, wenn man den Rechner einschaltet, im Prinzip direkt danach geladen wird.
Also auch die sind da schon definiert, sind sozusagen schon da in diesem Unix-Ding.
Genau, und wie man dann miteinander kommuniziert.
Und
so quasi so eine Art Protokoll, wie man sich zu verhalten hat, wenn man zum Beispiel jetzt die Soundkarte ansprechen will oder was auf dem Bildschirm ausgeben will oder so.
Okay, und das heißt, dass, weil beide sich in diesem Unix-Universum zu Hause fühlten und sich an die üblichen Regeln da gehalten haben.
Es hat nicht mal Linus Torvalds selber gemacht, Leute haben angefangen, es zu kombinieren und direkt ein Jahr danach irgendwie Distributionen rauszubringen. Also ein Paket aus Linux und GNU und die GNU-Utilities und das zu kombinieren und auf Disketten zu packen und einfach Leuten zu schicken. Weil damals, muss man wissen, das Internet war nicht schnell. Wenn man Linux in den USA runterladen wollte, aus Finnland, aus dem FTP-Server aus Finnland, hat es Stunden gedauert.
Und wenn nicht sogar Tage. Also ich meine, das waren ja damals Zeiten noch wirklich, wo irgendwie, ich habe ein 56K-Modem, da war man schnell unterwegs.
Von wem? Der noch. Man muss sagen, die ganzen Leute, die da aktiv waren, waren natürlich an Unis. Die hatten, also im Vergleich zu damals fette Anwendungen, aber wenn man es heute anschaut, das war halt irgendwie nicht brauchbar.
Ja, und vor allem, damals war das auch noch nicht so schnell. Das lag hauptsächlich daran, dass man damals noch keine eigene Internetleitung hatte, sondern einfach das Telefonnetz mitbenutzt hat und das ist dafür halt einfach nicht optimiert gewesen.
Gerade damals nicht.
Ja.
Man hat alles noch analog gemacht. Also man hat erst die ganzen Daten nochmal in Töne umgewandelt und die dann wirklich über die Telefonleitung übertragen und das war halt nicht die beste Lösung.
Gut, das heißt, wir hatten jetzt so ein Ding, das nennt sich GNU Linux, Linux Kernel, also das Grundbaustein sozusagen, plus die ganzen Tools, die man drumherum braucht.
Genau.
Von GNU. Und wie ging es dann weiter?
Und dann hat es irgendwie abgehoben. In den 90er Jahren war Linux gerade in den USA, in Deutschland noch nicht so sehr ein sehr großes Thema. Sehr viele Firmen sind auch aufgesprungen und sehr viele Leute haben einfach angefangen, gerade weil das System jetzt einsatzfähig war, daran mitzuentwickeln. Der Quellcode war offen, der Linux-Kernel war genauso wie das GNU-System und der GPL, das heißt freie Software. Die Leute konnten sich den Quellcode holen, Sachen dann verbessern und genauso ist es passiert. Innerhalb von Tagen, nachdem Linus den Kernel irgendwie veröffentlicht hatte, hat er Patches bekommen oder Kommentare, Anmerkungen zu seinem Code, wie man Sachen verbessern konnte. Es hat Spaß gemacht und dasselbe macht er auch bis heute. Er bekommt dauernd Verbesserungsvorschläge rein, die er sich anschaut und dann in den Kernel einbaut. Und das ist, wie lange ist es jetzt her? 21, 22 Jahre. Entwicklungszeit an Linux. Es hat, glaube ich, noch nicht so wirklich, wirklich viele proprietäre Software auf dem Buckel.
Ja, und das war im Prinzip so dass das Projekt, das dann den Begriff Open Source, beziehungsweise an sich freie Software, was ja nicht dasselbe ist, dazu
genau.
später mehr, hat im Prinzip populär gemacht. Und dann haben auch Leute hergegangen und das versucht, auf andere Softwarebereiche anzuwenden, oder? Also andere, wenn sie, weil nicht alles ist ein Betriebssystem.
Ja, natürlich. Also das ganze GNU-Ökosystem, das um den Kernel drumherum war, war ja auch im Prinzip Software-Tools, die halt frei waren. Es gab noch von viel mehr Leuten Sachen geschrieben. Nachdem eben Linux populär wurde, haben die Leute eben angefangen, auch ihre eigene Software unter GPL zu stellen, weil sie sahen, es machen Leute und es macht Sinn, es zu machen. Mitte der 90er Jahre, weil du gerade von Open Source geredet hast, kamen dann einige Leute auf den Plan, die den Begriff freie Software nicht gut fanden. Und zwar aus Marketinggründen. Es waren halt eher so diese Industriefraktion, diese Leute, die halt mit ihrer Software auch ein bisschen Geld verdienen wollten. Und damals war freie Software nicht wirklich ein Businessmodell, das irgendwie funktionieren würde.
Naja, man muss verstehen, das war die Zeit des Kommunismus. Da war der große böse Feind.
Naja, wir sind schon in den 90ern, da war Russland
schon... Ja, okay, stimmt, da war das schon wieder weg.
War der eiserne Vorhang schon weg.
Okay,
ja, aber natürlich, vor allem in Amerika war die Angst definitiv noch groß, glaube ich.
Ja, und was ist denn jetzt konkret der Unterschied zwischen freier Software und Open Source?
Naja, freie Software, da gibt es eine Definition von der FSF, was primär auf die GPL zurückt oder auf ein paar andere Lizenzen. Bei Open Source ist das ein bisschen weiter gefasst. Es gibt die Open Source Definition, die irgendwie 10 Punkte hat, die die Lizenz erfüllen muss, wenn man sie als Open Source bezeichnen kann. Es gibt wie viele Lizenzen? Es gibt einige Dutzend Lizenzen mittlerweile, die alle verschiedenen Anwendungsbereiche abdecken. Wenn sie diesen 10 Anforderungen entsprechen, dann bekommen sie dieses Open Source Gütesiegel. Und da gehört das Spiel dazu eben, wie auch schon bei der GPL, bei Richard Stallman, dass sie frei verbreitet werden können zum Beispiel, dass der Source Code verfügbar ist, dass man abgeleitete Werke irgendwie machen kann, also dass man das verändern kann, dass irgendwie keine Gruppen oder Leute diskriminiert werden zum Beispiel, dass die Lizenz selber frei weiterverbreitet werden darf und noch ein paar so mehr. Insgesamt 10 an der Zahl, die im Prinzip sicherstellen sollten, dass noch ein paar mehr Sachen zutreffen müssen und sie gehen auch nicht so stark. Also die Regel bei Open Source ist auch, anders wie bei der GPL, diese Viralität, die man bei der GPL hat, nämlich dass Werke, die auf GPL-Software aufbauen, selber wieder GPL sind. Diese Einschränkung gibt es bei Open Source nicht. Eine Lizenz, die diese Einschränkung nicht drin hat, ist trotzdem Open Source. Zum Beispiel die BSD-Lizenz. Das ist eine einfache Lizenz, die sagt im Prinzip nur aus, wenn man die Software benutzt, irgendwie Änderungen macht oder so, ist das voll okay. Man muss nur den Namen des Originalautors in der Dokumentation erwähnen.
Genau, das heißt, man kann dann, wenn man jetzt eine Kiste, ein Produkt oder sowas baut und so Software modifiziert hat und die weitergibt, dann muss man da eben nicht den Quelltext mitgeben.
Genau, zum Beispiel, ich habe jetzt eine coole Idee, ich entwickle jetzt ein tolles neues iPhone zum Beispiel und ich habe jetzt eine coole Library, die für mich, keine Ahnung, irgendwelche GPS-Koordinaten umwandelt und ich jetzt nicht selber schreiben will. So, diese Software oder diese Library, diese Bibliothek ist mit BSD lizenziert. Das heißt, ich kann mir einfach den Quellcode, den ich mir irgendwo finde, nehmen, modifizieren, in mein Produkt packen, in mein schönes Telefon und dann einfach den Leuten geben. In der Dokumentation dazu muss ich nur schreiben, ich habe den Quellcode von dem und dem von zum Beispiel Andi benutzt und das war's.
Und genau das macht ja beispielsweise Apple auch, weil du gerade als Beispiel jetzt nur wieder das iPhone erwähnt hattest.
Ja.
Ich meine, nehmen wir das jetzt einfach mal her, weil es einfach ein großes Beispiel ist, was jetzt wahrscheinlich die meisten nachvollziehen können. Schaut ruhig mal in euer iPhone hinein, da habt ihr dann ja auch in der Regel irgendwo eine Hilfefunktion oder über dieses Gerät oder irgend sowas. Schaut doch mal rein, ihr werdet echt staunen teilweise, wie viele Sachen da auch erwähnt sind, irgendwie Lizenz von hier, Code von dort übernommen.
Genau, und schaut einfach mal in euren tollen neuen Smart-TV. Da ist auch die GPL mit drin. Könnt ihr jederzeit nachlesen, wenn ihr mal was Sinnvolles sehen wollt.
Eben.
Im Vergleich zur den TV-Programm.
Und eine Library, die mir sofort einfällt, die garantiert überall drin ist, wird sein, die libjpeg, die garantiert überall eingebaut wurde. Gut, aber wo wir schon von Lizenzen sprechen, eine Lizenz erwähnen wir jetzt halt noch in kurzer Zeit. Die Lizenz, wo festgelegt ist, es ist frei wie freies Bier und ein Freibier hat sich jetzt der Plätz und Andi auch auf jeden Fall verdient. Wir machen eine kleine Musikpause und werden uns ein kleines Chiptune-Cover von einem recht bekannten Internet-Meme anhören. Vielleicht kennt ihr es ja. Wenn ja, sagt einfach, ups, ja toll, geht nicht, brauchen wir einen anderen Rechner. Gut, dann machen wir es von dir hier, ein Chiptune-Cover. Viel Spaß dabei. Tatsächlich immer noch das Chaos Radio München hier auf LoRa 92.4 und habe nicht hier irgendwie gerade den Bazar-Sender eingeschaltet. Nein, das, was ihr da im Hintergrund hört, das ist tatsächlich ein echtes Lied, was auch unter einer offenen Lizenz veröffentlicht wurde. Ich glaube, ich bin nicht ganz ehrlich, sogar auch Creative Commons Musik. Es ist der Free Software Song, gesungen tatsächlich von Herrn Stallman persönlich. Davor hätte ich übrigens auch noch ein Chiptune-Cover vom Trollolo-Mann, denn genau, die tun wir hier in den Shownotes rein, das ist irgendwas Russisches, das kann man selbst nicht aussprechen. Ja, jetzt ein paar Worte zu diesem wunderbaren Lied, was ich jetzt in Kürze mal abschießen werde.
Ja, machst du was? Ja, Chris Stallman, muss man
wissen, ist halt so ein sehr fundamentalistischer Typ. Also für ihn gibt es halt nur freie Software und alles andere, nämlich proprietäre Software, soll man nicht benutzen, darf man nicht benutzen.
Teufelszeug,
es ist böse. Man soll nur freie Software benutzen und da ist er wirklich strikt.
Ja, nicht nur freie Software, also auch freie Geräte. Es war hier neulich mal so ein...
Freie Hardware, ja.
Ein Talk von ihm draußen in Garching an der Uni. Gibt eine Aufzeichnung auch davon, auch in den Shownotes. Und der hat da total gegen Kindle gewettert. Er hat irgendwie so einen ganz seltsamen Namen draus gebastelt und so weiter. Und noch vieles, vieles mehr. Also er ist da total absoluter Nerd für freie Software, freie Hardware, alles.
Nein, im Prinzip hat er auch recht. Und das Beispiel gerade veranschaulicht es ja. Irgendjemand nimmt deine Software, die du frei ins Internet gestellt hast, und benutzt sie einfach. Ohne, du hast vielleicht könntet über die Dokumentation, aber die liest doch keiner. Sprich, du hast nicht wirklich was davon, dass jetzt ein Apple kommt zum Beispiel und deine Software benutzt und das war es dann im Endeffekt. Du wirst niemals mehr davon sehen. Das Coole dabei ist auch, wenn Software frei bleibt und jemand was dann ändert, zum Beispiel einen Fehler behebt, dann kann der Originalautor der Software sich das anschauen und diese Behebung des Fehlers einbauen wieder in die Originalsoftware. Wenn zum Beispiel Apple kommt und so eine Library einfach so nimmt und vielleicht noch Sachen behebt, Fehler behebt, dann werden diese Fixes für die Fehler niemals mehr zurückkommen
im originalen Auto. Weiß man jetzt nicht genau. Also es gibt auch durchaus Beispiele, wo...
Bei Apple nicht.
Wie ist das mit Chromium und WebKit und so weiter?
Ja, WebKit ist halt einfach eine Library, die Apple Open Source anbietet. Aber da ist auch noch Kalkül dabei, damit alle den nutzen.
Ist natürlich auch schön, wenn jemand WebKit einfach nutzt, zählt er auch gleichzeitig, oder zumindest mal indirekt in die Statistikzahlen natürlich von WebKit und dem ganzen Webbrowser von Apple hinein. Ist natürlich auch ganz praktisch für die.
WebKit muss man noch erklären, das ist die Rendering Engine, also das Ding, was euch in eurem Browser, es sei denn ihr nutzt Firefox oder Internet Explorer.
Bitte nicht mehr benutzen Internet Explorer.
Ja,
das ist nicht freie Software.
Weiche Andi.
Ja. Die Bildchen und den Text und so weiter auf dem Bildschirm malt, wenn ihr im Internet surft. Also Chrome, Safari, auf eurem Android-Telefon, auf eurem Smartphone von Apple. Ja.
Und da ist ja auch der Witz an der Sache. Ich meine, jetzt sagt, okay, die Lizenzen, wir sprechen die ganze Zeit hier über Lizenzen. Es gibt ja auch unter anderem eine Lizenz hier zum Beispiel unter der OpenStreetMap, darüber hatten wir schon mal kurz gesprochen gehabt, ja zum Beispiel ihre Karten veröffentlicht, die ja jetzt auch von Apple verwendet wurden. Und hat man auch gesehen, wie toll das teilweise funktioniert, eben mit der Attribution, Entschuldigung, ich meine, Englisch ist heute wieder echt kaputt, wo Apple natürlich das jetzt eingebaut hatte in das, ich glaube...
Naja, also
5 oder so, die dann auch nur nach einem öffentlichen Aufschrei ihnen eingefallen ist, ach ja, wir wollten ja sagen, von wem die Daten kommen.
Naja, dieser Fall ist noch ein bisschen komplizierter. Ich glaube, wir können mal eine eigene Sendung zu OpenStreetMap machen.
Ja, das auf jeden Fall.
Aber was genau, interessant finde dabei, dass das gerade erwähnt wird, OpenStreetMap und auch schon mittlerweile viel Musik und viele andere Daten, Texte zum Beispiel, stehen unter
der Wikipedia.
Wikipedia zum Beispiel als bestes Beispiel, stehen unter einer Creative Commons License. Und Creative Commons ist im Prinzip ein Projekt, das diesen Gedanken der freien Software, des offenen Quellcodes, der Wiederverwendung von vorhandenem Wissen im Endeffekt weiterträgt, weg von den Computern in die reale Welt. Das heißt, in die Musik, in die Literatur, in allgemein in Daten. Genau.
Also Texte, also Wissen, dann Kulturgüter, Filme, Musik.
Das sieht man aber auch sehr schön, wo der Trend hingeht. Der Trend geht zu einer Wissensgesellschaft. Und zwar einer Wissensgesellschaft frei von Schranken. Die Leute wollen das. Und da dagegen steht, worauf wir jetzt einfach kurz eingehen können, das Urheberrecht und das Patentrecht.
Naja, das kommt immer drauf an. Also sicher, du könntest, wenn du das Urheberrecht nicht hättest, könntest du auch deine normalen Lizenzen nicht durchsetzen. Wenn, dann musst du sagen, das Urheberrecht, so wie es momentan gelebt wird, also mit GEMA und drumherum und so weiter.
Ja, absolut. Aber man muss sich nur vorstellen, wie viel kreative Arbeit man wieder benutzen könnte, wenn es das Urheberrecht in einer abgeschwächten Form geben würde. Zum Beispiel in Deutschland ist es ja so, wenn jemand einen Text schreibt oder irgendwas produziert, dann hat er erstmal ein Urheberrecht drauf. Und das gilt 70 Jahre.
Also man kann sein Urheberrecht ja auch nicht abtreten. Man kann nur die Nutzungsrechte abtreten in Form von jeder darf das verwenden oder so in der Richtung.
Genau.
Und das Einzige, was da halt nervt, ist, dass du teilweise Schutzfristen hast, die nach dem Tod irgendwie, also es gibt jetzt diese Harmonisierung des Urheberrechts innerhalb Europas und sie haben sich, glaube ich, auf 60 Jahre nach dem Tod des Autors.
Ich glaube sogar 70 Jahre.
70, ja, sie 70. Haben da ein bisschen rumdiskutiert. In den USA hat man schon den Gag, dass immer sobald Mickey Mouse Comics auslaufen, dass dann das nochmal schnell verlängert wird, dass das niemand anders verwenden kann.
Naja, ist aber kein Gag. Das ist
ja, es ist eine Tatsache. Also, okay, sie haben neulich jetzt mal verpasst, irgendwie was. Es sind jetzt ein paar Zeichnungen gemeinfrei, aber die sind schon wieder dabei, das zu ändern. Und das ist halt eigentlich. Also 70 Jahre nach dem Tod des Autors, es müssen nicht noch zwei Generationen der Nachfahren des Autors irgendwie was davon haben. Die sollen doch selber Geld verdienen.
Genau. Wobei, also in dem Fall hilft das Urheberrecht auch ein bisschen, weil man eben so Sachen, dass Software oder Texte frei bleiben sollten, enforcen kann. Also man zwingt Leute dazu, dass es halt frei bleiben kann, indem man, also Richard Stallman nennt es Copyleft, weil im Englischen heißt der Urheberrecht Copyright. Und Richard Stallman spricht immer Copyleft, weil halt das Copyright umdreht und einfach so halt die Freiheit sicherstellt.
Genau, es gibt dann auch so ein schönes gespiegeltes C, mit dem Kreis drum, also das Copyright-Zeichen, eben Copyright, das ist nach rechts geöffnet, Copyleft ist nach links geöffnet.
Genau. Und vielleicht, wenn wir jetzt schon bei diesen ganzen Fachthemen sind, können wir noch ganz kurz ins Patentrecht vielleicht einsteigen, weil viele Leute wissen wirklich, was der Unterschied ist. Copyright hat man automatisch, wenn man irgendeine Sache erstellt.
Na, Moment. Du musst das Copyright aus dem Amerikanischen unterscheiden und das deutsche Urheberrecht. Weil im Deutschen kannst du das Urheberrecht, wie gesagt, nicht abtreten. Das Copyright in Amerika kannst du durchaus abtreten.
Und das wird ja eben praktiziert, wie der Stichwort Mickey Mouse, auch teilweise.
Genau, also im angloamerikanischen Raum sticht man dann von Public Domain, wenn das Werk gemeinfrei ist und man wirklich alles damit machen kann. Ist auch ein feststehender Begriff im Endeffekt. Ja, aber im Prinzip Copyright ist ein Schutz von Sachen. Man nennt es auch geistiges Eigentum, auch wenn der Begriff irgendwie total daneben ist, weil man kann irgendwie nicht Gedanken oder so besitzen. Es ist kein Eigentum, es ist ja keine Sache an sich.
Es sind immaterielle Güter.
Es ist totales Schwachsinn, aber man hört es hin und wieder in den Medien. Und das ist eigentlich ein Unding. Naja, aber wenn man jetzt überträgt, was Patente sind, wenn ich jetzt irgendwas Neues entwickle, zum Beispiel irgendeine neue Technik, bleiben wir gerade bei dem Beispiel, um irgendwie GPS genauer zu machen. Ich habe jetzt eine coole neue Technik gefunden, um irgendwie GPS genauer zu machen.
Dann, also GPS ist das Global Positioning System, genau. Und das ermöglicht dir zum Beispiel, dass deine Navis funktionieren.
Genau, da habe ich jetzt eine Methode gefunden, um die Genauigkeit um 50% zu verbessern. So, was ich jetzt machen kann, ist, das zu veröffentlichen. Und das ist ja eigentlich eine Idee. Also hat man erstmal, trifft das Urheberrecht oder das Copyright trifft da nicht so zu. Weil eine Idee kann man nicht wirklich mit Copyright oder Urheberrecht schützen. Deswegen wurden Patente erfunden. Eigentlich, um so typische Erfindungen zu schützen.
Naja, stimmt auch nicht so ganz, weil ursprünglich war es auch dafür gedacht, dass die Leute ihr Zeug dokumentieren und dass dann eben nach einer gewissen Schutzfrist die Dokumentation für alle verfügbar steht.
Der Unterschied ist ja, Copyright oder Urheberrecht hat man automatisch, indem man eine Sache produziert quasi. Das ist bei einem Patent nicht so. Du musst, wenn du jetzt eine neue Idee hast, die Idee dokumentieren, wie du schon gesagt hast, musst du zum Patentamt laufen mit deiner Dokumentation und dann Monate warten und dann sagt das Patentamt, okay, diese Idee ist neu, die gab es noch nicht. Du hast jetzt das Recht, ich glaube in Deutschland ist es so, 20 Jahre lang diese Idee...
Das wären nur 10.
Oder 10, es kommt auch darauf an, aus welchem Bereich.
Ja, genau.
Ich glaube, 10 Jahre ist beim Medikamenten. Okay. Pharmaindustrie ist, glaube ich, 10 Jahre. Aber ich dachte, es waren 20 Jahre.
Was dann natürlich auch sehr abstruse Früchte teilweise trägt, gerade im Pharmabereich. Aber da können wir vielleicht auch noch kurz ein Wort
dazu verlieren. Ja, genau. Sind 17 Ideen. Und jeder andere, der diese Idee benutzt, um ein Produkt herzustellen, der... macht sich im Endeffekt strafbar. Es ist nicht erlaubt.
Oder muss ich halt eine Lizenz holen.
Genau, es ist nicht erlaubt, es zu machen. Und deswegen muss er erstmal um Erlaubnis fragen, ob er das machen darf. Und in der Regel läuft es dann so ab, Firma A geht zur Firma B und fragt, wir würden gerne diese Technik einsetzen, die ist voll super. Und dann sagt Firma B zur Firma A, okay, für 10% eures Gewinns an dem Produkt könnt ihr das einsetzen. Und dann dürfen sie es benutzen.
Entweder sie einigen sich dann, oder dann heißt es, nein, du bist doof, das ist mir viel zu teuer, ich gehe dich jetzt verklagen, weil das ein Basispatent ist, was sozusagen ein Grundlagenpatent ist, was zwingend du mir verkaufen musst zu einem, Frand nennt sich das ja das, weiß man nicht gerade das Akronym. Also im Grund, ich weiß jetzt auch nicht, was das Akronym genau steht, aber im Grunde läuft es darauf, es ist eine nicht diskriminierende Lizenzierung, eine faire und nicht diskriminierende Lizenzierung. Was ja zum Beispiel der Punkt ist, diesen Begriff hat man deswegen vielleicht schon mal öfters gehört in aktueller Gegenwart, wie zum Beispiel seit vielem mal Apple und Samsung sich da gegenseitig die Köpfe eingeschlagen haben. Du hast mir das aber nicht unter Franz lizenziert. Ja, doch, habe ich doch, aber du mir nicht das und jenes.
Also um das auch wieder konkret zu machen, wer diese iDevices kennt, die hüpfen immer so, wenn man da unten bei so einer Liste, die man scrollen kann,
ans Ende gelangt.
Genau, also Rubberband, also Gummizug im Prinzip. Das heißt, wenn man es raufzieht, merkt man, das geht immer lang schwerer weiter sozusagen. Also geht immer weniger, bis es sich gar nicht mehr bewegt. Und das ist zum Beispiel einfach geschützt von Apple. Das heißt, wenn ich sowas für Android oder so implementieren möchte...
Was es zufälligerweise ist?
Nein, ist eben nicht. Also das ist ziemlich hart, wenn du da dagegen...
Stimmt. Nee, Android hat natürlich sich etwas anderes ausgedacht. Stimmt. Bei Android tut es nur aufleuchten, wenn du das machst.
Genau. Also im Quelltext ist es sogar drin. Nur ist es halt auskommentiert, weil sie damit sonst diese Lizenz, das Patent verletzen würden.
Wo man sich natürlich fragen kann, ist sowas wirklich patentwürdig oder nicht, aber hat naja, mal leider jemand gesagt, ja, ist es.
Und ist es vor allem halt dann, wenn es x Jahre im Einsatz ist, möchtest du halt eigentlich, dass es dann alle verwenden können. Und mit der Marktabdeckung, die Apple momentan in manchen Staaten hat, fallen sie eben auch wieder in diese Kategorie rein, dass sie eigentlich jetzt zwingend sinnvolle Lizenzen an andere Leute geben müssten.
Ja, das Problem ist halt, gerade im Softwarebereich, dass die Patentämter sich da meist nicht auskennen, einfach alles Mögliche genehmigen, also patentieren. Und da ist das Problem, dass das ganz komisch auswirkt ist direkt. Wie das ein Beispiel, ganz in den 90er Jahren war zum Beispiel auch der Rechtsklick patentiert. Niemand durfte eine Maus mit einer rechten Maustaste bauen. Ich meine,
ja, oder die Download-Balken, also dass die immer größer werden, genau. Und so weiter, je breiter halt so dein Download ist. Also
Trivialpatent. Und es geht darum, wenn ich Software schreibe, dann ist das erstmal eine sehr kreative Arbeit. Und in meinem Gedankenprozess kann ich ja auch auf diese Lösung kommen, aber aus eigenen Stücken, ohne jetzt diesen Patentantrag komplett gelesen zu haben oder alle möglichen Patentanträge, die es gibt, gelesen zu haben. Und heutzutage, jetzt ist es irgendwie 20, 30 Jahre her, als es gescheitert ist mit Softwarepatenten, gibt es so viele Softwarepatente, dass du nicht drumherum kommst, wenn du irgendeine Software schreibst, dass du Patente verletzt damit. Das heißt, Software schreiben heute ist so ein bisschen wie auf einem Minenfeld rumtapsen.
Zumindest wenn du weltweit tätig sein möchtest, weil
genau.
Softwarepatente in der EU gibt es einfach nicht. Oder es sind nicht erlaubt. Weil ich das verstanden habe, oder?
Nee, die sind schon erlaubt.
Ich dachte, da wären wir ein bisschen freier als in Amerika.
Ja. Was meinst du mit freier?
Also ich dachte, dass man bei uns nicht so Trivialpatente so leicht hinbekommt. Aber okay, dann müsste man einfach mal nochmal nachforschen.
Im Zweifelsfall muss man es halt eben erstmal anfechten. Und dann wird halt festgestellt, dass das Ganze halt nicht rechtmäßig hier zugeteilt wurde, das Patent, was recht oft sogar stattfindet.
Was auch ziemlich lustig ist, was es bei uns nicht gibt, in den USA gibt es ein Patentsystem Prior Art. Das heißt, wenn jemand anders nachweisen kann, dass er diese Technik schon vor einem anderen, der es patentiert hat, eingesetzt hat, dann kriegt er das Patent zugesprochen. Das ist bei uns nicht so. Bei uns ist zählt der Datumstempel auf der Abgabe des Patentantrags.
Quasi. Ja, aber wenn im Nachhinein sich herausstellt, dass jemand hatte dieselbe Idee schon vor und hat die auf einer Konferenz oder im Internet oder sonst irgendwo veröffentlicht.
Nein, nicht in Europa.
Ich dachte schon.
Das ist USA Prior Art.
Okay, wir müssen uns mal einen Patentanwalt einladen, der dann
das ich habe darüber mit der Patentanwältin geredet an der Uni, die bei uns ein Seminar gehalten hat. Das ist ganz sicher so. Es gibt nur in USA Prior Art. Geht nur der Weg von Martin, nämlich das Patent anzufechten, indem es einfach ein allgemein gültiges Gut ist, das einfach klar ist, das einfach trivial ist. Das ist die einzige Möglichkeit in Europa.
Gut,
dann sagen wir erstmal an dieser Stelle vielen Dank, F-Plätz, für die ganzen Informationen.
Ich denke, er kann dann doch auch noch weitermachen. Oder haben wir noch irgendwas vergessen? Also im Prinzip ist es überall im Einsatz. Man sieht es halt immer erst nur, wenn man tief reinschaut. Und nutzfreie Software ist eigentlich zu diesem Themenblock sozusagen zu sagen.
Jeder nutzt freie Software sogar.
Nutzt sie aktiv. Also.
Als Beispiel, wenn ihr Firefox benutzt, Firefox ist freie Software. Wenn ihr OpenOffice oder LibreOffice benutzt, ist freie Software. VLC, was auch viele Wi-Fi von euch haben, ist freie Software. Ihr benutzt auch, wenn ihr Windows habt, so viele freie Software, dass ihr gar nicht auskommt im Endeffekt.
Ja. Okay, das heißt, unser Thema wäre damit irgendwie zu. Jetzt haben wir noch ein bisschen was vorbereitet.
Dann den Rest. Machen wir einfach mal ein Slide to Unlock Richtung eines neuen Patentbereichs. Nämlich, Patentbereich, oh Gott, kaum kommt jemand zur Tür, dann ist man total abgelenkt. Ja, hallo Erich. Jetzt machen wir einfach weiter mit einem kleinen, das haben wir schon letztes Mal angefangen, mit dem News-Segment. Wir haben noch so ein paar vermischte Meldungen zusammengestellt, wo wir uns auch noch ein bisschen was dazu erzählen wollen. Ja, fangen wir doch erstmal an. Andi, wir waren ja letztens mal in Hamburg unterwegs und in Hamburg gibt es ja eine ganz tolle Erfindung, nämlich Touch and Travel.
Ja, nicht nur in Hamburg, wir waren eigentlich in Berlin unterwegs.
Ach, das war in Berlin?
Ja, ja.
Stimmt, Estrella ist in Berlin.
Aber es gibt es auch hier, also an den Bahnsteigen, nicht jetzt an der Bahnsteigen der Deutschen Bahn, Hauptbahnhof und so weiter, gibt es so blaue Dinger, wo Touch and Travel draufsteht.
Ja, die Idee dahinter war, vielleicht erinnert ihr euch, 1800, naja, okay, nicht ganz so alt her, aber 1900, ich glaube so um die Jahrtausendwende herum, kam die Bahn mal irgendwann um die Ecke, hey, wir haben was ganz Tolles, Touch and Travel, du kriegst von uns ein ganz tolles Handy mit einem NFC-Laser, damals wirklich noch eine ganz besondere Sache. Du hältst es dran, wenn du einsteigst, steigst in den Zug und wenn du wieder aussteigst, hältst du es wieder dran und Funk über Funk, wie automagisch,
hast du eine Fahrkarte dann genau für diese Strecke gelöst, die dann eben dann auch ganz legal und gültig ist.
Ja, und das Tolle ist eben, dass du dir vorher nicht überlegen musst, wie viel du heute fährst, sondern es bucht dich halt automatisch dann auf eine Tageskarte um, wenn genau. es soweit ist.
Das Einzige, wo du dann doch dran Gedanken verschwenden solltest, wie viel Geld du auf deinem Bankkonto hast, weil du bezahlst immer den Normalpreis. Aber okay, ist ja auch total egal. Technik war, dranhalten, es geht automatisch. Im Notfall, wenn der NFC-Leser gerade nicht geht oder der Chip kaputt ist, gibst du halt die Kontaktpunktnummer ein. So, Andi und ich, jetzt allerdings mittlerweile 2011, 2012 in Berlin unterwegs. Wir haben tolle Android-Handys, die auch NFC können. Und da gibt es auch Touch and Travel mittlerweile. Stellte sich heraus, wenn man das dran hält, tut überhaupt nichts. Die Geräte können das zwar lesen, aber naja, die Bahn hat es einfach nicht implementiert. Die Bahn hat tatsächlich es geschafft, das Touch in Touch and Travel zu vergessen bei sämtlichen Geräten und dass man nur noch sich wirklich einchecken konnte, wenn man einen Zahlencode eingibt oder sich per GPS lokalisieren lässt oder irgendeinen Barcode fotografiert. Also genau die Idee mit dem, ich hechte gerade noch in den wegfahrenden Zug hinten rein, wirklich total weg dabei.
Naja, also mir persönlich wird es auch einfach gefallen, wenn ich einfach die Haltestelle auswähle und dann mein Telefon das halt automatisch vorschlägt. Das ist halt, man wollte halt NFC mal einsetzen und hat sich verzweifelt einen Anwendungsbereich dafür gesucht, aber
Tja, naja. Aber jetzt, nach diversen Jahren, Halleluja, hier wäre jetzt eigentlich ein schöner Halleluja-Jingle fällig gewesen, leider nicht genug vorbereitet dafür und wahrscheinlich auch irgendwie patentiert, aber ja, die Bahn entwickelt das Touch-in-Touch-in-Travel wieder. Stellt euch vor, Ende des Jahres wird sie tatsächlich auch wieder NFC unterstützen und tatsächlich einen Teil von Android-Geräten kann dann tatsächlich wieder mit dem Touch einfach einchecken. Ja, da sagen wir vielen Dank, Deutsche Bahn, dass ihr tatsächlich das wieder eingeführt habt. Also ich persönlich sag's mal, weil dieses Abfotografieren und wenn man schnell ist und dann noch schnauft und ganz wackelt, ist echt schrecklich.
Genau, und die zweite Newsmeldung ist sozusagen Neues aus dem Bereich der Netzneutralität. Und zwar haben wir da zwei Dinge. Einmal wurde festgestellt, dass Internetverbindung einfach gedrosselt wird. So, aber wenn man seltsamerweise einen Speedpod, also einen Speedtest, also einen Test, der deine Geschwindigkeit misst, aufruft, dann ist es dann doch wieder ganz schnell. Und das kann man dann auch benutzen, wenn man einen Download laufen hat und parallel den Speedtest macht, dann geht der Download plötzlich ganz schnell.
Ja, der Witz an, das heißt, du brauchst nicht mal einen echten Speedtest. Es reicht ja, wenn du nur eine Webseite aufrufst, wo irgendwas von Speedtest in der URL drin ist. Ja? Also total Banane eigentlich.
Ja, das die Provider optimieren quasi auf Speedtests. Ja, es ist krank, Wahnsinn. Es ist krank.
Aber gut, dass wir hier keine irgendwie Zwei-Klassen-Internetgesellschaft oder so haben. Ne?
Ja, also das Zweite, was ich aus dem Bereich Netzwerk berichten wollte, war jetzt, die Telekom hat jetzt eine tolle Tarifvariante, wo Spotify mit dabei ist. Das ist so ein Internet-Musik-Streaming-Anbieter. Und das ist im Prinzip eigentlich ein Dammbruch. Das ist das erste Mal, dass ein Anbieter gezielt bevorzugt wird, weil wenn alles, was du bei diesem Tarif von Spotify hörst, geht nicht von deinem Datenvolumen weg. Und es ist eigentlich, also ich verstehe nicht wirklich, warum die das jetzt machen und was sie
da an Dingen. Das spielt auch einen direkten Gegenzug oder Gegensatz dazu, weil vielleicht kennen Sie einige Zipgate, eine deutsche Firma, die ja Internettelefonie anbietet, per Voice over IP, die ja tatsächlich genau dasselbe Konzept bei der Telekom angefragt hat. Hallo, könnten wir vielleicht gegen Aufpreis irgendwie sowas bekommen? Na, Antwort? Nope, können wir nicht.
Naja, aber es benachteiligt halt alle anderen und deswegen soll doch einfach die Telekom nur blödes Kabel sein und nicht mit so blöden Dingern da anfangen.
Ja, naja, aber bei Zipgate hat die Telekom schon ein gutes Argument, weil die ja direkt in ihren Kernbereich, nämlich die Telefonie, eindringen will. Ist bei Spotify halt nicht der Fall.
Ja, gut, dann hoffen wir mal, dass die Telekom nicht auch noch zum Musiklabel wird, weil dann haben wir ganz düstere Zeiten.
Genau, und dann kommen wir noch zu einem Veranstaltungshinweis.
Ja, einen kleinen Veranstaltungshinweis haben wir, da brechen wir mal kurz die Lanze.
Exterminate! Exterminate!
Ja, wir haben noch uns zu ein paar Studiogäste dazu geholt für diesen Zweck. Die sind allerdings der Gespräche, haben nicht genau diese zwei Sätze, das sind zwei Worte drauf, oder dieses eine Wort. Leute, Doctor Who ist zurück. Das ist jetzt mal so ein bisschen Public Service Announcement für die Serienfans unter uns. Doctor Who, diese Serie mit dem Time Lord, dem Alien und so weiter. Lies euch die Wikipedia durch. Ich muss
das jetzt nicht das mit der blauen Telefonzelle, die keine Telefonzelle ist, sondern eine Policebox.
Genau, it's bigger on the inside. Ja? Also wenn ihr eine blaue Telefonzelle seht, die innen drin größer ist, schaut rein, ruft uns an, sagt Bescheid. Ja, wie gesagt, Doctor Who ist zurück. Eine neue Staffel ist gerade begonnen. Die BBC hat da echt mal wieder ordentlich vorgelegt dabei. Moffat, Hut ab. Du bist der Schreiberling von der Serie. An dieser Stelle, wir hätten euch gerne einen kleinen Ausschnitt vorgespielt aus einem Dalek Relaxation Tape. Das hat die BBC Six, also Musiksender der BBC, ausgestrahlt. Dürfen wir leider nicht, Rechte und so. Kein Patent dieses Mal. Aber wenn ihr euch das anhören wollt, schaut euch das oder sucht doch einfach mal mit den euch bekannten Suchmaschinen einfach mal nach Dalek Relaxation Tape. Ist ganz lustig.
Okay, und jetzt als letzte Newsmeldung sozusagen haben wir sozusagen was in eigener Sache zu sagen. Und zwar, wir sind umgezogen. Genau, wir haben viel, viel größere Räume. 150 Quadratmeter jetzt.
160 sogar, glaube ich.
160?
Ja, es wird immer mehr.
In viel, viel besserer Lage. Also wir sind jetzt an der Hessstraße, Kreuzung Schleißheimer Straße.
Genau, also wenn ihr uns einen Brief einwerfen wollt, kommt in die Hessstraße 90. Wenn ihr in den Laden reinlaufen wollt, also sprich zu uns reinkommt, dann geht einfach in die Schleißheimer Straße 41, ist dieselbe Häuserecke. Aber nee, selbst die Post schafft sich, deswegen brauchen wir zwei Hausnummern an der Tür.
Genau, wir sind gerade am Umziehen, deswegen gab es auch gestern eben keinen öffentlichen Dienstag. Dafür gibt es aber das nächste Mal wahrscheinlich ein mehr Infos dann dazu auf unserer Homepage. Das
und ist sehr wahrscheinlich eine kleine Einweihungsparty, würde ich mal sagen.
Ja, das wird aber dann alles über die...
Das glaube ich nicht plötzlich. Ich glaube, das wird eine große.
Eine große Party. Ganz Schwabing ist eingeladen.
Genau, unsere Webseite ist münchen.ccc.de. Die Webseite zum Radio hier, zu unserer Radiosendung mit Themen und so weiter ist radio.moc.ccc.de. Ja, und schreibt uns doch bitte, wir hätten mal ein bisschen Feedback, wenn ihr uns überhaupt zuhört.
Genau, wir haben mittlerweile auch getestet unsere tolle Telefonkonstruktion, von der ich euch schon die letzten paar Male da in die Ohren vollgeschwafelt habe. Sie scheint mittlerweile zu funktionieren, auch wenn ich das Anrufsignal leider nicht blinken sehe. Aber egal, wie gesagt, theoretisch funktioniert es. Das heißt, spätestens in der nächsten Sendung werden wir noch theoretisch auch mal mit euch ein bisschen kommunizieren können. Ansonsten radio@muck.cc.de, sind wir immer für euch offen. Wir haben tatsächlich bei der letzten Sendung haben wir sogar ein Feedback bekommen, Andi.
Echt?
Ja, Subscription Request von irgendeiner unbekannten E-Mail-Adresse.
Ah ja.
Ja, da hat jemand anscheinend die Mailingliste nicht gescheit bedient. Ja, ansonsten...
Viel Interesse anscheinend.
Ja, unglaublich viel. Genau, also Leute, zeigt mal der Medienanalyse, dass hier mehr als nur drei Leute zuhören. Das wäre doch gelacht, oder? Ja, damit sind wir eigentlich ja schon wieder am Ende der Sendung angekommen. Franz, ich kann mich nur wiederholen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und uns erhellt hast. Ja, Andi, auch dir gebührt großer Dank. Ja, und dann eine Vorschau, was wir nächstes Mal haben.
Vielleicht Home Automation. Mal schauen.
Genau, Home Automation. Klingt ein super Thema. Ihr kennt das ja, mit anderen Worten, da irgendwie ich drücke auf den Knopf, dann geht irgendwie der Toaster an und dafür das Licht aus. Lauter tolle Sachen, die man damit machen kann. Ja, bis dahin sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Sendung ist genau in einem Monat, sprich am Mittwoch, dann dem 2. des Monats, nämlich dem 10. Oktober. Ja, bis dahin sagen wir vielen Dank fürs Zuhören, bleibt uns gesonnen und denkt dran, wenn ihr den Fnord nicht sehen könnt, dann kann er euch auch nicht fressen.